SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Böhnisch. Es ist eine erneute Katastrophe in der Katastrophe. Zwei neue Erdbeben haben die türkisch-syrische Grenzregion erschüttert. Laut Medienberichten sind wieder Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl wird im Moment mit 3 oder 4 angegeben, aber noch ist die Lage unübersichtlich. Außerdem wurden hunderte Menschen in der Türkei und im angrenzenden Syrien verletzt. Was bislang bekannt ist, berichtet unsere Türkei-Korrespondentin Karin Senz.
Wieder hat die Erde im Süden der Türkei gebebt, im Abstand von 3 Minuten, mit Stärken von 6,4 und 5,8, so die staatliche Katastrophenschutzbehörde AFAD. Die Epizentren lagen beide in der Region Hatay an der syrischen Grenze. Die Erdbeben waren laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu auch in Syrien, auf Zypern, in Jordanien, Israel und Ägypten zu spüren. In der türkischen Provinz Hatay seien rund 30 Häuser eingestürzt und hatten Menschen verschüttet, so Regierungsangaben. Viele seien vor Angst auf die Straße geflüchtet, berichten Augenzeugen. Zwischenzeitlich hatten die Behörden eine Tsunami-Warnung für Iskenderun nördlich von Hatay ausgegeben, dann aber wieder zurückgenommen. Viele Einwohner hatten die Region schon nach den ersten beiden schweren Beben vor 2 Wochen verlassen oder schlafen in Zelten und Containern. Seit dem 6. Februar gab es rund 6000 teils schwere Nachbeben. Auch nach den Beben gestern kam die Erde nicht zur Ruhe. Aktuell zählen türkische Behörden mehr als 41.000 Todesopfer. In 9 von 11 betroffenen Provinzen sind die Rettungsarbeiten beendet. Nur in Kahramanmaraş und Hatay gehen sie weiter. Dort gab es mit die größte Zerstörung.
Hilfe für die Menschen im türkisch-syrischen Erdbebengebiet wird noch sehr lange notwendig sein. Daran erinnerte gestern Abend am Brandenburger Tor in Berlin eine Gedenkveranstaltung der türkischen Gemeinde in Deutschland und des Verbandes deutsch-syrischer Hilfsvereine. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach von einer Jahrhundertkatastrophe und sicherte die Solidarität Deutschlands zu.
Wir stehen an eurer Seite. Wir bleiben an eurer Seite.
Worte des Bundespräsidenten, die den Anwesenden auf der Gedenkveranstaltung hörbar guttaten.
Die Anteilnahme einfach und vor allem, dass heute Herr Steinmeier hier auch redet.
Mit den Leuten trauern. Das, was hier gesprochen wird heute, ist sehr wichtig für uns.
Weil letztendlich hat der Deutschland auch eine Menge gemacht. Und ich denke, das ist nicht verkehrt, wenn man heute hier ist und als Dankeschön.
Gestern also das Gedenken am Brandenburger Tor für die Opfer und Hinterbliebenen der Naturkatastrophe. Heute besuchen Außenministerin Annalena Baerbock und Innenministerin Nancy Faeser das Erdbebengebiet in der Türkei. Es klingt bedrohlich, was sich gestern Nachmittag auf einem belebten Spielplatz in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis ereignet hat. Ein Polizeibeamter machte von seiner Schusswaffe Gebrauch. Ein 34-Jähriger wurde angeschossen und verletzt. Wie schwer, ist noch unklar. Gestern Abend teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim dann mit, es habe offenbar eine Bedrohungslage bestanden. Dagmar Kwiatkowski berichtet.
Laut Polizei und Staatsanwaltschaft waren auf dem Spielplatz in Weinheim 2 Männer, die sich dort aufhielten, miteinander in Streit geraten. Eine Mutter alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen und die beiden Männer kontrollieren wollten, zog der 34-Jährige der Mitteilung zufolge ein Messer und ging auf die Beamten los. Die hätten sich zunächst mit Pfefferspray gewehrt und daraufhin, wie es hieß, von ihrer Schusswaffe Gebrauch gemacht. Wie viele Schüsse fielen, sei noch unklar. Die Stadt Weinheim teilte am Montagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, es drohe keine Gefahr mehr. Oberbürgermeister Manuel Just dankte der Polizei per Mitteilung für den schnellen und angemessenen Einsatz. Bei einem so sensiblen Ort wie einem Kinderspielplatz sei ein professioneller Zugriff entscheidend, um Menschen zu schützen. Am wichtigsten sei, dass Eltern und Kinder nicht angegriffen oder verletzt wurden.
Unterkünfte für Flüchtlinge werden in ganz Deutschland zurzeit händeringend gesucht, auch bei uns im Südwesten. In Lörrach, ganz im Süden von Baden-Württemberg, sorgt eine Anordnung der Stadt im Moment für Diskussionen. Rund 40 Mieter sollen aus einem Wohnkomplex ausziehen, um Platz für Geflüchtete zu schaffen. Nach Angaben der Stadt kann so Raum für rund 100 Flüchtlinge geschaffen werden. Peter Steffe mit den Einzelheiten.
Laut Lörracher Stadtverwaltung werde den derzeitigen Mietern angeboten, zeitnah in modernere, bezahlbare Wohnungen umzuziehen. Bei dem Wohnkomplex handelt es sich um Gebäude aus den 50er Jahren, die wegen ihres allgemeinen Zustandes in den kommenden Jahren abgerissen werden sollen, um dort neu zu bauen. Die Wohnungen helfen uns sehr, die ankommenden Menschen mit Wohnraum zu versorgen und unserer städtischen Aufgabe nachzukommen, betonte Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz. Geplant sei, dass bis Jahresende die gesamte Anlage als Flüchtlingsheim genutzt werden könne.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Bringt heute wieder viel Sonnenschein bei frühlingshaften milden 8 bis 16 Grad.
SWR aktuell Service.
Krankenhäuser, Schulen, Ministerien, der Bundestag. Keine Einrichtung ist sicher vor Hackern. Nur eines ist sicher. Die nächste Hacker-Attacke kommt bestimmt. Denn inzwischen vergeht ja kaum ein Tag, ohne dass wir über Hacks auf Rechenzentren sprechen oder über Sicherheitslücken in IT-Systemen berichten. Und Hacks sind erschreckend einfach durchzuführen, da es die entsprechenden Tools dafür zu kaufen gibt. Tja, und die können fast jeden zum Hacker machen. Über die Angriffe auf unsere IT-Systeme und wie wir uns schützen können, habe ich mit Ronald Eikenberg von der Computerzeitschrift CT gesprochen. Herr Eikenberg, Sie haben Hacking-Tools getestet, zum Beispiel ein Gerät, das alle Tastatureingaben abgreift und so jedes Login knacken kann. Wie sieht ein solches Gerät aus?
Die Geräte gibt es in den unterschiedlichsten Formen und die sind teilweise so klein, dass man sie wirklich wie so einen Zwischenstecker zwischen USB-Tastatur und Rechner stecken kann und melden sich dann am Rechner selbst als Tastatur an. Und auf der anderen Seite fangen sie alle Eingaben auf. Also unterm Strich bedeutet das, man hat dann eine Textdatei mit allen Eingaben, die über die Tastatur getätigt werden. Das eben im schlimmsten Fall, ohne dass der Nutzer des Rechners etwas davon mitbekommt.
Und das bedeutet dann eben auch, wenn man Passwörter eingegeben hat, dass die da auch gespeichert werden.
Da wird alles gleichermaßen gespeichert, was man eintippt, eben auch Passwörter, Bankingdaten, vertrauliche E-Mails und vieles mehr. Teilweise können die Geräte mit diesen Daten auch sogar arbeiten und dann den Rechner beispielsweise entsperren mit dem geklauten Passwort, wenn keiner mehr dran sitzt und dran arbeitet und den Rechner dann eben auch beliebig steuern.
Es gibt auch Hacking-Tools, die noch ein Stück weit unauffälliger sind, Kabel zum Beispiel. Also worauf muss ich achten, wenn ich an einem Rechner arbeite, den ich nicht kenne?
Die Kabel waren so das krasseste Beispiel, wie klein das sein kann. Das ist einfach ein handelsübliches USB-Kabel, vermeintlich, also von außen nicht von einem normalen USB-Kabel zu unterscheiden. Das macht es eben auch so schwierig, diese Geräte zu finden. Also wenn es wirklich jemand drauf anlegt und eben so ein Kabel zum Beispiel einsetzt, kann man das eigentlich mit bloßem Auge nicht erkennen. Manche Geräte baumeln dann hinten am Rechner, das sind so kleine schwarze Kästchen oder eben auch so Zwischenstecker, die dann zwischen dem Rechner und dem USB-Kabel stecken. Unterm Strich muss man sagen, man kann nie wirklich sicher sein, dass ein unbekannter Rechner ja sauber ist, dass der nicht doch Eingaben mitspeichert, die man eingibt. Von daher sollte man da sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man bei einem öffentlichen Rechner zum Beispiel zu Besuch ist und da ja, sich irgendwo einloggt mit dem Passwort. In Zweifel lieber lassen und dann auf das Handy oder mitgebrachten Rechner oder Tablet zurückgreifen.
Und ich höre daraus, so wie Sie uns das jetzt schildern, dass es auch ziemlich einfach ist, solche Tools zu installieren. Man braucht da wahrscheinlich keine speziellen Kenntnisse dafür, ne?
Tatsächlich reicht es, die USB-Tastatur rauszuziehen und den Rechner eben mit diesem Keylogger zu versehen, indem man dann wieder die Tastatur einsteckt. Also das ist ein Vorgang von 10 Sekunden. Das passiert tatsächlich auch. Also es gibt dokumentierte Fälle, wo das eben missbräuchlich eingesetzt wurde. Und das ist trivial. Und genauso trivial ist dann eben auch das Auslesen der Tastaturaufzeichnung.
Was kosten denn solche, ich nenne sie jetzt mal, Spionage-Gadgets?
Das geht schon so im zweistelligen Bereich los. Wenn es dann wirklich kompakt sein soll, wie beispielsweise das USB-Kabel, dann muss man schon über $100 in die Hand nehmen als Angreifer. Aber das sind letztlich alles Summen, die sind bezahlbar. Insbesondere, wenn so ein Angreifer dann eben einen großen Profit machen möchte, beispielsweise bei Angriffen auf ein Unternehmen.
Ronald Eikenberg von der Computerzeitschrift CT.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird,
ist die Rede an die Nation des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Vor der Föderalversammlung und zahlreichen Würdenträgern wird er dabei traditionell die Leitlinien der künftigen Politik vorgeben. Auch der Krieg in der Ukraine dürfte ein Thema sein. Christina Nagel.
Für möglich gehalten wird von politischen Beobachtern in Russland zurzeit so ziemlich alles. Von einer neuen Mobilisierungswelle über die Verhängung des Kriegsrechts bis hin zu ersten vorsichtigen Schritten zur Vorbereitung von Verhandlungen. Wieder andere erwarten dagegen mehr vom selben, angefangen bei harscher Kritik am Westen, allen voran an den USA, dazu patriotische Appelle, Durchhalteparolen für sanktionsgebeutelte Wirtschaftsbranchen und die Ankündigung einiger sozialer Wohltaten.
US-Präsident Joe Biden ist zu Besuch in Polen. In der Hauptstadt Warschau trifft er unter anderem Polens Präsidenten Andrzej Duda. Martin Adam.
Der hatte bereits im Vorfeld betont, dass Bidens Anwesenheit auf polnischem Boden schon einer Sicherheitsgarantie für das Land gleichkomme. Duda will außerdem mit Biden über mögliche weitere Truppenverlegungen des US-Militärs nach Polen sprechen. Am späten Nachmittag wird der US-Präsident dann eine öffentliche Rede am Königsschloss in der Warschauer Altstadt halten. Erwartet wird, dass er dort erneut die Bedeutung Polens für die NATO und bei der Unterstützung der Ukraine betont, sowie sein Versprechen bekräftigt, auch die USA würden der Ukraine so lange helfen, wie es notwendig sei.
Heute ist Fastnachtsdienstag und da steht für den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann ein besonderes Frühstück auf dem Programm. Traditionell bekommt er in Riedlingen im Kreis Biberach einen Teller Froschkutteln serviert. In Stuttgart zieht dann ab 14 Uhr der große Faschingsumzug durch die Innenstadt. Der Müll dürfte liegen bleiben, weil anschließend wohl niemand sauber machen wird. Olga Hinig.
Die Gewerkschaft Verdi ruft rund 500 Männer und Frauen bei der Abfallwirtschaft Stuttgart zum Streiken auf. Gefordert werden unter anderem eine Steigerung der monatlichen Entgelte um 10,5% oder mindestens 500 Euro im Monat. Die erste Tarifrunde für Beschäftigte bei Bund und Kommunen im Januar blieb ohne Annäherung. Ein positives Signal an Beschäftigte sei ausgeblieben, kritisiert Verdi in seinem Streikaufruf.
Zum Fußball. In der Champions League findet heute Abend das Achtelfinal-Hinspiel Eintracht Frankfurt gegen den SSC Neapel statt. Der Club ist Tabellenführer in der italienischen Serie A. Die Frankfurter wollen zu Hause die Grundlage für das Weiterkommen legen. Der Anstoß der Partie ist um 21 Uhr. Und die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr erstes Länderspiel des WM-Jahres. In Duisburg ist Schweden zu Gast. Erwartet als Zuschauer wird Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Deutschen sind laut Buchmacher die Favoriten. Anstoß ist um 18.15 Uhr. Und jetzt haben wir noch einen Geburtstag zu feiern.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Karl Lauterbach wird heute 60 Jahre alt. Alfred Schmidt gratuliert dem Bundesgesundheitsminister.
Karl Lauterbach nervt manchmal, aber seine Fähigkeiten überragen sein bisweilen doch chaotisches Amtsverständnis als Minister. Lauterbach heute mitten im Karneval zu gratulieren ist einfach. Bleib wie du bist, möchte man ihm zurufen, dem klugen, aber manchmal etwas versponnenen Wissenschaftler, Arzt und Politiker. Das dürfte ihm leicht fallen, diszipliniert wie er ist. Die meiste Zeit ist Lauterbach wohl näher an der Fastenzeit dran als am Karneval. Der gebürtige Dürener wohnt zwar schon sehr lange in Köln, aber in Sachen Verzicht ist er nach eigenem Bekunden stärker als im Genießen. Er tut kein Salz ins Essen, isst Fisch-Vegetarier und Rauchen ist auch tabu. Aber dafür trinkt er gerne mal einen, gibt Lauterbach gerne zu. Das ist im Karneval ja praktisch Zugangsvoraussetzung. So kann er sich heute am Veilchendienstag auch ins Getümmel des kölschen Karnevals stürzen, wenn er denn will. Den Rosenmontag hat er schon mal lieber genutzt, um eine Hilfsaktion für Erdbebenopfer zu gründen, damit die auch genügend Medikamente bekommen in den betroffenen Regionen in der Türkei und Syrien. Dazu passt eine kölsche Lebensweisheit: Du bleibst, was du bist, du bliffst, was du bist. In diesem Fall ein umsichtiger Mensch, der sich auch um seine Mitmenschen sorgt.
Alfred Schmidt mit seinen Glückwünschen für Karl Lauterbach. Der Bundesgesundheitsminister wird heute 60 Jahre alt.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.